Fairtrade-Wochen 2011. Im Rahmen der Fairtrade-Wochen 2011 finden im Oktober quer durch die Steiermark Veranstaltungen statt zu den diversen Themen der Entwicklungszusammenarbeit. Regionaler Schwerpunkt der fairen Wochen ist Lateinamerika. Am 11. Oktober präsentierten Vereine und NGOs ihre Arbeit im Burghof der steirischen Landesregierung. Eingeladen waren Schülerinnen und Studentinnen, um in Diskussionen mit den Vereinen und NGOs in direkten Kontakt zu kommen und mehr über deren Arbeit in der Praxis zu erfahren. Auf diese Weise soll mehr Sensibilität für globale soziale Fragen entstehen und vor allem Formen globaler Ungerechtigkeit und die Antworten der Grassroots-Bewegungen darauf. Radio Helsinki hat den Gesprächen der Schülerinnen mit den Vereinen zugehört. Und in Reflexion dessen wäre es höchst an der Zeit, täten dies die globalen und regionalen Entscheidungsträgerinnen auch. Denn die Spardiskurse von der Entwicklungs- zur Bundes- zur Landespolitik sind nicht nur Kürzungen an Geldmitteln, sondern ganz konkret die Verknappung an Lebenszeit bei den von der Armut Betroffenen. Pamir Harvey, Afroasiatisches Institut.
Was wisst ihr so über Afroasiatisches Institut? Das ist halt nicht mit überflüssigem Wissen
gar
dann in der
Ich habe es gehört, aber ich weiß eigentlich auch nicht.
So, das Afroasiatische Institut wurde von der Kirche, von der katholischen Kirche gegründet. Ja, und ist aber gleichzeitig das erste Haus in Graz, was auch ein islamisches Gebetsraum beherbergt. Ja. So, dort kommen Muslime, und vor allem Muslime, Musliminnen weniger, die dann dort am Freitag beten, vor allem Studierende, ja, oder die Neumigrantinnen. Und damit sehen wir uns eigentlich als Begegnungszentrum, ja, für verschiedene Kulturen, für verschiedene Religionen, für verschiedene Länder. Und entsprechend ist auch unser Programm. Wir haben verschiedene Veranstaltungen, vor allem im Kulturbereich. Zum Beispiel in diesem Semester haben wir Schwerpunkt von den arabischen Frühling. Da gebe ich die Einladungen mit. Ja. Gleich jetzt am 13. Oktober haben wir eine Veranstaltung über Bahrain. Da kommt ein Freedom Activist aus Bahrain und er erzählt über die politische Lage in Bahrain. Am 18. November kommt ein Herr aus Ägypten, der über die politische Lage dort noch berichten wird und am 19. Jänner aus Tunesien. Und wir haben auch heuer jetzt noch ein Frauensymposium, ja, am 19. Oktober und da legen wir auch immer Wert einfach auf eher Multikulturalität, weil uns ist ja auch wichtig, dass da auch da verschiedene Ansichtsweisen, verschiedene Ansichten, verschiedene Sichtweisen, wie man halt überhaupt mit der Frauenemanzipation umgeht oder das ansieht. Ja? Weil je nachdem, da gibt es ja auch verschiedene Zugänge, nicht nur überhaupt in der westlichen Welt selbst, natürlich in den verschiedenen Kulturkreisen gibt es noch andere Zugänge zu dem überhaupt. Ja? Zum Beispiel, das merke ich immer auch Unterschied. Ich komme ja aus Indien und da kann ich sagen, die Frauenbewegung ist sehr stark. In Vergleichsweise sehe ich, dass in Österreich halt die Bewegung nicht so stark. Vielleicht auch, weil man hier einiges, was erreichenswert ist, erreicht hat vielleicht. Ja? Aber es ist auch dann diese verschiedene Positionen, ich sage jetzt nicht, das eine ist richtig und das andere falsch oder sowas, einfach die verschiedenen Blickwinkel. Ja? Und
das wollen wir. Von einer Veranstaltung, oder?
Genau.
Okay.
Genau.
Ja. Uns würde die generellen Problemstellungen Ihrer Organisation interessieren. Ja. Also
das wollte ich einmal da dann anschließen, damit
okay,
das ist. Und allgemein haben wir auch Veranstaltungen wie zum Beispiel dieser Capoeira-Tanz-Workshop, was wir gehabt haben. Wir haben auch Multikulti-Ball sagt es euch was? Genau, das ist ja, das wird ja auch von uns veranstaltet. Nicht nur auch diese Interkulturalität halt mehr zu fördern in der Stadt Graz, aber auch da mit dem reinen Erlös, das fließt ja in unser Stipendienprogramm. Ja. Das Stipendienprogramm, das ist für die Studierenden aus den Ländern des Südens. Bis vor kurzem wurde das von Austrian Development Agency finanziert und KFB, Katholische Frauenbewegung. Jetzt wird das halt teilweise von der Katholischen Frauenbewegung und Land Steiermark und die Stadt Graz hilft da uns und einige andere Patenschaften. Aber damit sind die Zahl der Stipendienempfänger halt fast um mehr als die Hälfte reduziert. Und was man als Stipendium bekommt, das kann man gar nicht als Stipendium bezeichnen, höchstens als eine Nothilfe bezeichnen, weil die Stipendiensumme ist ja auch um die Hälfte reduziert worden. John hier ist einer unserer Stipendiaten.
Ja.
John studiert Architektur, kommt aus Ägypten. Und man merkt auch, was für ein großer Gewinn der John für uns ist. Ja. Zum Beispiel jetzt bei den der Revolution in Ägypten. Ja. Er war ja für uns eine große Ansprechperson. Er hat ja selbstständig auch eine Veranstaltung gemacht, wo Menschen hinkommen sind und einfach informiert, was da jetzt in Ägypten passiert. Ja. Und so ist jeder und jede Stipendiat für uns. Ja. Und auch natürlich unsere Heimbewohner. Wir haben ja auch ein Studierendenheim. Ja. Und das sind ja auch.
Klar, was die Problemstellung oder die sozusagen
die
Aufgabe vom Institut ist. Das ist mir.
Ja.
Es geht mir schon zu detailliert um Veranstaltungen und Stipendiaten. Ich habe es noch nicht ganz.
Ja, wie ich das am Anfang erwähnt habe, nicht so. Eigentlich ist es für uns einmal, die Menschen zusammenzubringen. Und wir sehen uns als ein Begegnungszentrum. Ja?
Okay.
Im Afro kommen die Leute zusammen.
Okay. Okay.
Ja, wie auch, obwohl, wenn das noch so abgedroschen klingt, so ist es.
Ja,
so im Café Global kommen die Menschen zusammen, bei uns während der Veranstaltungen, weil das sind ja die Sachen, die wirklich Menschen über die verschiedenen Kulturkreise halt zu verbinden. Ja? Zum
das
Beispiel
heißt,
jetzt
über Grenzen hinausgehen und Diskussionsforen schaffen.
Ja, und auch Menschen, die keine Stimme haben, einfach eine Plattform anbieten.
Okay. Aha.
Ja? Weil wir laden ja dann Künstler und Künstlerinnen ein von verschiedenen Ländern des Südens. Sie haben ja auch damit eine Plattform, halt ihre Kunst zu zeigen. Zum Beispiel jetzt gerade eine Kollegin von mir ist in Niger und sie hat so Künstler aus der Steiermark dort mit rübergenommen. Ja. Und dort treffen sie sich mit den Schneider und Schneiderinnen, Fashion Designer aus Niger und da entsteht was Neues zusammen. Ja. So ein neues Projekt. Sonst, wie kommen die Künstler in Niger nach Europa? Ja. Sie haben ja keine Plattform sonst.
Ja.
So haben wir vor 2 Jahren mit Kuba gehabt. Ja? Das sind gerade die Länder, die man nicht unbedingt mit Fashion jetzt in Verbindung bringt. Ja? Da denkt man, mein Gott, da die Leute, die leben nur so. Ja? Aber so ist es nicht. Da gibt es ja Kunst, Kultur in jeder Form, in jedem Land. Und nur wir in unseren Köpfen filtern das raus.
Mhm.
Ja?
Wie finanziert das Institut?
Meistens die große Finanzierung kommt eigentlich über die verschiedenen Projekte mit dem Bund, ja, so Kulturministerium, Land Steiermark und die Stadt Graz.
Okay.
Ja. So, ja.
Mit was für Herausforderungen und Probleme hat es, also euer Institut zu kämpfen?
Geldmangel.
Okay. Also Interesse, öffentliches Interesse ist
öffentliches
da?
Öffentliches Interesse ist sehr groß da, ja.
Also Hauptsache finanzielle.
Ja, bei unseren Veranstaltungen, die sind immer voll.
Mhm.
Ja, die Stunden für unsere Arbeiter und Arbeiterinnen, Mitarbeiterinnen.
Mhm.
Einfach, dass die Stunden knapp sind und dass wir eigentlich mehr Arbeit hätten,
wenn
aber weniger
Geld
Stunden
wirken
dort.
Leute einstellen.
Ja.
Mhm.
Ja. Und was wir auch immer sehr viel Wert legen, ist, dass wir immer mit den anderen Vereinen hier, Institutionen kooperieren, über Akademie Graz oder Welthaus Graz oder Dreikönigsaktion und Caritas oder die katholische Hochschulgemeinde, die unsere Nachbarn sind, ja, dass man immer gemeinsam die Sachen macht.
Ja. Ja. Also im Alltag wird Ihre tägliche Arbeit wirklich nur durch finanzielle Probleme, also weil Sie gerade gesagt haben, Partnerschaften oder so und Interesse sind durchaus
Interesse
da.
Interesse ist immer da und auch natürlich immer wieder die Bereitschaften, die ich sehe, zum Beispiel mit zu kooperieren, ja. Da kommen viele, vor allem junge Vereine zu uns, sodass sie mit uns kooperieren und sodass sie auch eine Plattform bekommen, sich zu präsentieren. Ja? Was uns nur recht ist. Ja? Weil wir sehen nicht einander als Konkurrenz oder sowas, sondern alle, die gemeinsam an einem Strang ziehen.
Ja. Ja. Wie sind Sie persönlich zu dem Institut gekommen oder wie stehen Sie dazu?
Das war für mich eigentlich gleich, nachdem ich nach Österreich gekommen bin. Ich bin ja vor 18 Jahren nach Österreich gekommen, hier zu studieren. Und damals wurden noch die Vorstudienlehrgang, so Deutschkurse, wurden es auch im Afroasiatischen Institutsräumen stattgefunden, ja, weil da sie kein eigenes Gebäude gehabt haben.
Heute nicht mehr?
Heute nicht mehr, nein. Aber jedenfalls, das war der erste Kontakt mit Afroasiatischen Institut. Und das war auch der Kontakt für mich mit den anderen Studierenden dadurch. Ja. Nicht nur jetzt ausländische Studierenden, aber auch die Studierenden von Österreich. Ja. Und da habe ich auch dann gleich, hat mich damals Wolfgang Moser, der dort gearbeitet hat, angeboten, als Referent zu arbeiten, in den Schulen zu gehen und zu Workshops zu machen. Und das war auch sehr wichtig für mich, zum Beispiel mit den Schulen in Kontakt zu kommen. Ja. Und damit auch in abgelegensten Orten hinzukommen.
Ja, ja. Ja? Also eigentlich nur steiermarkweit? Oder?
Steiermarkweit, ja. Ja. Da kommt man in irgendein kleines Dorf in der Obersteiermark, ja, wo das für die Menschen, wo vor allem für die Schüler und Schülerinnen, das erste Kontakt ist mit jemandem aus Indien.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, dass, wo ich in der Volksschule war. Ja, und die Kinder waren so begeistert und da sind wirklich 3, 4 mit uns, als wir dann noch zurückkommen sind, bis zum Parkplatz hinkommen und so halten. Ja.
Ja.
So ganz lieb, so große Zuneigung und so weiter. Ja. Ja. Und da merkt man eigentlich dann von dieser Angst vor dem Fremden und so weiter überhaupt nicht. Ja. So, das ist das eher später, was vielleicht nur irgendwo anders unterschwellig kommt, wo man teilweise vielleicht am wenigsten erwartet oder so. Ja.
Spannend.
Ja.
Ja. Vielen Dank.
Wir haben auch einen Studiersaal übrigens, wo halt die Studierenden halt hinkommen können, alle natürlich, nicht nur die im Heim wohnen und dort lernen. Ja, und damit habt ihr noch Fragen?
Vielen Dank.
Wir gehen weiter so. Durch.
Was ist denn euer Projekt? So, dass ich auch von euch ein bisschen weiß, was?
Also, wir studieren jetzt seit letzter Woche Global Studies im Masterstudiengang an der KF. Und sozusagen, wir haben eine Ringvorlesung und die erste Ringvorlesung, die nennt sich Global Studies, ist im Rahmen dieses Fair Trade Tages. Und deswegen.
Da haben wir so ein kleines Projekt eben
zugenannt
bekommen, dass man zwei Organisationen von hier interviewt.
Dass wir die näher kennenlernen und dann schreiben wir da ein paar Sachen.
Dann kurz zusammenfassen und ja.
Damit wir auch sehen, wie es in der Praxis funktioniert, wie Organisationen organisiert sind, wie sie Gelder auftreiben, was sie alles machen, was es überhaupt alles gibt, weil ich glaube, meistens weiß man gar nicht, was für ein Angebot es eigentlich gibt.
Stimmt, ja. Und die ganze Palette halt nicht, wenn man was braucht, zu wem man geht oder überhaupt. Ja.
Ja.
Und was man hier sieht, ist nur eigentlich ein kleiner Abschnitt von dem ganz Großen.
Ja. Danke.
Alles Gute.
Vielen Dank. Wiedersehen.
Wiedersehen.
Josef Fink, Verein für Quellen- und Hilfsprojekte.
Ja, mein Name ist Fink. Josef, ich bin ein früherer Landwirt und jetzt Pensionist und habe im Laufe eines Vortrags von einer Klosterschwester in Brasilien von dieser Not dort gehört. Und sie hat den Vortrag damit begonnen, dass sie sagte, Brasilien ist eigentlich ein schönes Land. Freundliche Leute sind dort. Nur in ihrer Gegend seien so viele arme, frühere Landlose, die am Rande der Großbetriebe sich angesiedelt hatten und dort wieder vertrieben wurden. Und immer wieder, auch in den Wäldern, sind sie noch vertrieben worden, wo sie wenigstens die Früchte hatten. Und jetzt hat Präsident Lula ein Programm geschaffen, nachdem Landlose angesiedelt werden konnten auf solchen Flächen, die die Großbetriebe freigegeben haben für sie. Und sie haben sie liebend gerne freigegeben, denn sie mussten deswegen keine Staatsschulden, keine Steuerschulden mehr bezahlen und haben dort die trockenen Flächen hergegeben. Und das sind bekanntlich die Stellen, wo es kaum Wasser gibt. Nur die Bäche, oft 10 Kilometer entfernt nur. Und sonst nur die Pfützen. Und dieses Pfützenwasser war halt die hauptsächliche Versorgung, das braune und graue Pfützenwasser, war die hauptsächliche Versorgung für die Leute dort. Nicht nur zum Waschen und Tränken der Tiere oder für den Garten, sondern auch selbst zum Trinken. Und ich habe das lange nicht geglaubt und habe mir gedacht, die werden schon irgendwo einen Brunnen haben. Bis ich einen Mann gesehen habe, der mit einer Konservendose zur Pfütze gegangen ist, die Oberfläche so weggeschupft hat, zurückgeschupft hat und schnell einen Schöpfer daraus genommen hat und getrunken hat. Da habe ich gemerkt, jetzt ist ernst. Und da habe ich diese Not erst begriffen. Und habe mir gedacht, da gehe ich jetzt nicht früher weg, bevor ich ihm das gezeigt habe, wie da hier Brunnen errichtet werden können. Und es geht so einfach, in die Tiefe zu kommen mit diesen Bohrern, die ein Loch mit 14 bis 18 Zentimeter zusammenbringen. Und da kann man 10 oder 20 Meter hinunterbohren mit einer Spülung. Sie sehen auch die Öffnung hier, da wird das Wasser von oben hineingepumpt und das schwemmt die Erde, die locker gewühlte Erde von dem Bohrer heraus. Und dann kann man hier mit dieser einfachen Pumpe das Wasser aus der Tiefe rausholen. Und Sie sehen ja auf der PowerPoint-Präsentation, dass das hier mit 350 Euro pro Brunnen gelingt. Ne? Ja. Und die Leute brauchen 500 Liter am Tag, dann können sie den Garten einmal gut begießen in der Trockenheit. Nicht? Mhm. Und dann haben sie schon Gemüse. Sonst haben sie nur das ganze Jahr über Mais. Und nur in der Regenzeit haben sie Gemüse. Und in der Trockenzeit passieren so viele Durchfallerkrankungen, weil sie nur dieses Pfützenwasser haben. Und auch Vitaminmangel spielt eine Rolle. Und die Maisversorgung nur. Die haben nur den Mais dann. Und wenn sie Glück haben, haben sie Bohnen. Aber dazu muss die Regenzeit passen. Die letzten Regenfälle müssen noch kommen, sonst werden die Bohnen zäh und runzelig.
Und der Brunnen, den wir jetzt gehört haben, das ist ein Gestänge. Und was brauchen da die Leute, um dieses Gestänge für die Pumpe, was brauchen die Leute da an Technik? Was müssen die selbst einbringen?
Das würde ca. 50, 60 Euro kosten, Pumpe und Gestänge. Und das haben wir ihnen jetzt beigestellt, weil sie selbst ja kein Geld haben. Und jetzt, wo sie sehen, dass sie damit Melonen anbauen können und die Melonen auch noch verkaufen können, merken sie schon, das können sie einmal selbst
sie
bezahlen.
Das
bekommen sie zurück. Ja. Und jetzt verlangen wir deswegen auch etwas für den Brunnen. Wir verlangen dafür, dass sie nicht nur für sich die Wasserquelle nutzen, sondern auch an die Nachbarn das Wasser abgeben. Das Zweite ist, dass wir verlangen, sie müssen, wenn sie einen Brunnen bekommen wollen, zuerst unterschreiben, dass sie nachher Melonen anbauen und Melonen, die überzählig sind, an Arme weitergeben, die noch kein Wasser haben. Und das Nächste ist, dass wir verlangen, sie müssen auch Ziegen züchten mit dem Gras, das sie bewässern können, denn die Ziegen sind notwendig, dass arme Familien, die nur Kinder, noch Kleinkinder haben und kein Wasser haben, wenigstens für die Kinder ein bisschen sorgen können, dass die gute Ernährung haben. Und so gelingt es auch für eine breitere Öffentlichkeit, eine gute Versorgung herzustellen. Und sie müssen auch das Gefühl bekommen, dass sie füreinander verantwortlich sind und bereit sind, einander zu helfen. Dieses Gefühl müssen wir fördern. Und so können wir das auch.
Haben Sie da Kontakt zu Dorfräten? Oder?
Ja, freilich. Ja. Wir haben Kontakt zu Bürgermeistern. Und jetzt wollen wir auch in der Regierung schon bitten, dass sie uns helfen. Und die sehen das auch, dass das sinnvoll ist, weil wir nur das Wasser entnehmen, das auch wirklich für die Dauer zu entnehmen ist. Unser Experte kann das jetzt prüfen. Wir haben einen Experten von der Landesregierung mit nach Brasilien schon vorbereitet. Und er wird das prüfen drüben mit speziellen Geräten. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir dann die Unterstützung der Regierung auch bekommen. Mhm.
Und das Projekt ist entstanden eben durch eine persönliche Erfahrung von Ihnen,
ja,
die Sie gehabt haben,
ja,
in Brasilien.
Ja, ja. Und da habe ich gesehen, diesen Armen muss man helfen. Mhm. Nicht? Mhm. Die waren so verschmiert, da habe ich schon gemerkt, die haben sich schon 14 Tage nicht mehr waschen können. Mhm. Und ich habe mir da gesagt, da kann ich jetzt nicht weggehen, ohne Ihnen diese Methode zu zeigen. Mhm. Und es ist gelungen.
Und wo ist das Projekt jetzt? Sie sind der Obmann von einem Verein, der, ja, das Projekt betreut. Kann, ja, man sich das so vorstellen?
Ja, ja. Und wir haben den Verein in Bischelsdorf hier in der Oststeiermark. Und wir helfen dort in Brasilien, wo niemand die Leute noch kennt, aber von den Berichten und von den Bildern her, ja, kennt es ja jeder schon.
Und Sie sind der Vermittler zwischen Bischelsdorf, ja, und dem Gebiet. Sie,
es ist erstaunlich, dass die Leute so gerne auch spenden dafür. Aber Sie sehen schon, es ist wirklich notwendig, dort, mhm, zu helfen, nicht?
Weil es auch hier einen direkten Kontakt zwischen Ihnen und den Leuten im,
ja,
Bischelsdorf gibt.
Ja, auch freilich. Ja.
Und finanziell ist es ja nicht aufwendig, sagen,
ja,
Sie.
Ja. Ja. Und wir zahlen als Organisatoren den Flug immer selbst. Das Geld, das gespendet wird, wird nur für die Brunnen verwendet. Mhm. Nur für diese Arbeiten, mhm, und für die Geräte, die erstellt werden müssen. Und für den Benzin, den wir fürs Notstromaggregat, ja, brauchen. Ja. Und daher wird dort wirklich nur Wasser geschaffen, mhm, damit. Nicht? Ja. Ja, und die Kinder haben keinen Durchfall mehr dann. Und sind in der Schule viel quicklebendiger, ja, und können dem Unterricht folgen. Mhm. Wissen Sie, dann gibt es nicht mehr diese Zustände, dass sie auf einmal das einmal einzelne können oder nicht richtig lesen können, mhm, weil sie so oft in der Schule gefehlt haben. Mhm. Und die werden dann mal gute Arbeiter und tüchtige Leute werden. Nicht?
Das heißt, der zentrale Punkt für die Leute
ist
dort
das Wasser.
Das geht von der Ernährung bis zur Bildung,
ja,
aber es beginnt beim Wasser.
Ja, weil sie sonst wirklich anstehen. Das ist so ein Hemmschuh, wenn sie nur das schlechte, mhm, Wasser haben.
Und sie überwinden damit die Situation, die entstanden, ja, ist durch Landknappheit,
ja,
und durch Großgrundbesitz.
Ja, und wissen Sie, es wird halt weiterhin so fortgesetzt werden, wenn wir nicht schnell mit dem Boden sind, dass viel abgeholzt wird. Wissen Sie aus welchem Grund? Weil die Leute dort, wenn sie Wassermangel haben, wenn die Pfützen leer werden, dürfen nur mehr die Männer nur mehr die Frauen zu den Pfützen gehen. Die, mhm, Männer würden zu viel holen. Okay. Und jetzt, wenn es dann ausgeht und wenn die ersten Schafe verdursten, dann können sie nichts anderes mehr tun, als schnell einen Wald niederbrennen, sodass sie neue Pfützen finden, und um ihre Schafe zu retten. Mhm. Und wissen Sie, so viel Wald wird da niedergebrannt, man glaubt es nicht. Und wir sagen da, die Armen stellen da was an und wissen gar nicht, was sie tun. Nicht? Und wir wollen doch den Wald erhalten, und so leicht ging es.
Aber es ist ein Teufelskreis.
Ja, es ist ein Teufelskreis. Ja. Und so leicht ging es, mhm, zu helfen, mhm, und diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Nicht?
Ja, also das ist steter Tropfen hüllt den Stein.
Ja, ich hoffe auch. Ja. Ja,
dann wünsche ich alles Gute.
Dankeschön.
Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Ja, danke. Und noch viel interessierte Schüler.
Danke. Dankeschön. So wollen wir das Wasser. Das kostet so wenig, weil das Gestänge und die Pumpen so wenig kosten, weil sie selbst errichtet haben. Und wir machen auch die Bohrungen dazu und setzen in die Bohrung die Bodenrohre ein, und die schlitzen wir unten auf, sodass das Wasser in das Rohr fällt. Und da halten wir dann mit dieser Pumpe heraus. Und damit haben Sie qualitätsvolles Wasser, reines Wasser, wo Sie sonst nur dieses Pfützenwasser haben. Und das macht natürlich krank und erzeugt Durchfall. Dieses braune Wasser. Und da haben wir jetzt 90 Tonnen errichtet. Aber nicht nur mit solchen Handpumpen, die zwar 500 Liter pro Minute leisten, pro Stunde, 500 Liter pro Stunde. Aber wir haben auch elektrische Pumpen, die das in kürzerer Zeit zusammenbringen und 10, 20 Familien auch mit Wasser versorgen können. Bitte schön.
Wo erkennen Sie eigentlich, dass Sie genau zu dort am Brunnen hinsetzen müssen? Wo jetzt?
Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Du bist schon, und du denkst schon sehr viel mit. Weißt du, wir machen das mit Wünschelrouten. Und wir bohren nicht dort hinein, wo es bei einem Wünschelroutengänger geht, sondern es müssen drei Wünschelroutengänger an der gleichen Stelle das Ergebnis haben. Sonst haben wir nicht die Sicherheit, dass da Wasser drinnen ist. Weil es gibt oft bei Wünschelroutengängern so verschiedene Ergebnisse. Und ich baue nur dort hinein, wo es bei drei an der gleichen Stelle zieht. Und das ist auch dann die Sicherheit schon. Und deswegen haben wir Erfolg, weil wir haben bis zu 90 Brunnen schon errichtet. Ne? Bitte schön.
Wie viel kostet so ungefähr ein Brunnen?
Ein Brunnen kostet 350 Euro. Und wir können da 20 Meter in drei Tagen hineinbohren, da können auch Steine sein. Wir bohren da durch, da haben wir hier die Bohrer. Und die Bohrer haben eine Videokrone. Diese Krone bleibt scharf. Ich darf da ein bisschen schon hinunterstoßen. Dem Bohrer tut das gar nichts. Und da bohren wir durch die Drehung so hinein und spülen gleichzeitig die Erde, die locker gewühlte Erde, herauf. Und deswegen können wir auch mit 350, ich habe das auf der PowerPoint drauf, und damit sind wir Weltmeister in Billigbrunnen bohren. Low-Budget-Brunnen sind das. Und es geht, und das ist die große Hilfe für die Armen, die sonst nur das Pfützen, das braune Wasser haben. Habt ihr noch eine Frage?
Dürfen die einmal?
Bitte? Darfst du leicht bohren? Kannst du schon pumpen. Ist das nicht eine billige Methode? Und da können die Kinder auch pumpen. Wissen Sie, wie sich die Kinder freuen, wenn sie sich einmal waschen können. Und dieses Wasser ist auch rein wie bei uns, weil es 10, 20 Meter Sandfilterung hat.
Ja. Wie viele Leute arbeiten da so bei einem Bohrer?
Wir haben drei Leute, die dort ständig arbeiten, in zwei Gruppen. Zwei Bohrgeräte haben wir, das eine große und ein kleines. Ja, das ist unterschiedlich. Manche Bohrungen sind nur 10 Meter tief. Und wir haben auch schon einige Brunnen, die 100 Meter und mehr haben. Dieser Brunnen hat 123 Meter. Das haben wir mit dem großen Gerät gemacht. Er ist 123 Meter tief. Und wir haben da gesagt, wir geben nicht auf, wir wollen da zu einem Ergebnis kommen. Und deswegen helfen jetzt die Bürgermeister schon mit. Wissen Sie, ist das nicht schön?
Dann Dankeschön.
Bitte gerne.
Burghild Gerold, Vido Strake und Tina Weishaupt. Erklärung von Graz.
Zuerst darf ich mal unsere Gruppe vorstellen. Wir sind eine der ganz wenigen noch bestehenden Selbstbesteuerungsgruppen. Können Sie sich was vorstellen, der Selbstbesteuerung? Naja, also wir gehen nicht auf die Straßen mit der Büchse Geld sammeln oder hauen Firmen an, dass sie uns was zahlen, sondern wir zahlen einen Teil unseres Einkommens für unsere Projekte. Das hat den Vorteil, dass wir völlig autonom sind und unsere Projekte selber bestimmen können. Und wir sind ungefähr 30 Personen, die zahlen, und wir bringen im Jahr ungefähr 10.000 Euro zusammen. Und einmal im Jahr gibt es Projektversammlung, und da wird entschieden, wie viel Geld jedes Projekt bekommt. Das passiert immer im Konsens, also da gibt es keinen Streit. Weil wir nämlich auch bedacht sind, dass eine gewisse Kontinuität in unseren Projekten ist. So wie da hinten das Projekt Miriam. Das betreuen wir seit über 20 Jahren. Ich darf euch einen Flyer geben. Es steht in jeder Farbe dasselbe drinnen. Also
Programm, ja, würde ich sagen.
Also wir sind überkonfessionell und man kann uns, glaube ich, beruhigt mit links der Mitte einordnen. Ja, ja, das betreuen wir.
Das heißt, es geht eigentlich eher darum, so in der dritten Welt Unterstützung zu geben.
Ja, ja. Das kann man schon sagen. Wir haben schon Inlandsprojekte auch, aber zurzeit haben wir gar keins laufen.
Zurzeit haben wir nichts.
Aber wir haben euch Strafen lassen und so.
Wir haben den interkulturellen Kindergarten unterstützt über lange Jahre, aber die finanzieren sich jetzt anders. Wir haben Danaida, das Frauen-Immigrantinnen. Projekt sehr lange unterstützt, immer wieder, aber die kriegen auch immer wieder von der EU und vom Land und von der Stadt Gelder. Und wenn sie uns nicht brauchen, dann suchen sie nicht an. Das ist irgendwie ganz klar. Aber man kennt sich also zusammen.
Dadurch, dass wir schon 35 Jahre bestehen, haben wir ein gewisses Know-how, wie man mit Behörden umgeht und so weiter. Wichtig ist auch, dass wir eng zusammenarbeiten mit dem entwicklungspolitischen Beirat der Landesregierung. Und die sind uns durchaus wohlwollend gesinnt. Und wenn wir ein schönes Projekt haben, dann reichen wir das dort ein und die zahlen uns auch was dazu. Und voriges Jahr haben wir sogar den Menschenrechtspreis des Landes Steiermark für die Unterstützung dieses Projekts Miriam bekommen. 2000 Euro. Wir haben das Geld noch nicht bekommen, glaube ich, gell? Weil die Verleihung verschoben worden ist, weil es auch politische Turbulenzen gegeben hat
durch das
mit den Sozialkürzungen im Land Steiermark.
Nein, und das Bettelverbot. Das war ein ganz wichtiger Punkt.
Der Landeshauptmann hat sich gedacht, wenn er jetzt eine Ansprache hält und dann schreien alle, was ist mit dem Bettelverbot, das hätte ihn gestört.
Das ist Menschenrechtsstaat. Europäische. Und dann werden, die Bettler verboten und auf der anderen Seite wird der Menschenrechtspreis verliehen.
Das würde ich sagen.
Das war schön.
Ja, und jetzt gehen wir dann über zu dem Projekt Miriam. Das erzählst am besten du, Burge, weil du hast das von der Pike auf mit.
Ja, genau. Wenn ich noch Stimme habe. Ja, ich habe also kennengelernt, ich war selber ein Jahr in Nicaragua als Entwicklungshelferin tätig, habe unterrichtet Englisch in einer Fachhochschule für landwirtschaftliche Wissenschaft. Ja. Und habe diese junge Frau da, Doris Huber, und die hat dieses Projekt ins Leben gerufen. Und zwar hat sie Frauen kennengelernt, die Alleinerzieherinnen waren und eigentlich gerne Matura oder ein Studium begonnen hätten und kein Geld hatten. Und da hat sie gesagt, ja, da werden wir einfach in Österreich ein paar Freunde anrufen um Unterstützung. Und so ist das gewachsen. Zuerst mit 2, 3 Stipendiatinnen, dann mit 10. Wichtig ist aber, dass die Stipendiatinnen neben einem guten Studienerfolg auch soziales Engagement haben mussten. Und das war ein wichtiger Punkt, weil auf die Weise sind sie dieser ganzen Organisation Miriam Stipendienprojekt nicht verloren gegangen, sondern sind zum Teil in der Organisation wieder aktiv geworden nach dem Studium. Und daraus ist hervorgegangen eben dann diese Primaria, also die Grundschule in Esteli, in einer Stadt im Norden, weil dort in der Primaria werden erwachsene Frauen unterrichtet, die Analphabetinnen sind. Und sie bekommen gleichzeitig eine niedrigschwellige Berufsausbildung, zum Beispiel Friseurin, Kosmetikerin, Bäckerin, Schneiderin und so weiter. Also damit sie auch selber ein Einkommen generieren können. Und aus dieser Arbeit ist dann erwachsen, also ich muss jetzt zugreifen, die Stipendiatinnen haben auch in erster Linie etwas studiert, was der Gesellschaft in Nicaragua in seiner Entwicklung zugutekommt. Also wir wurden Juristinnen, Sozialpädagoginnen, Lehrerinnen, Ärztinnen, Psychologinnen und so weiter. Und dann haben sich also die Psychologinnen und die Rechtsanwältinnen oder Juristinnen zusammengetan und haben ein Rechtsberatungsprojekt gegründet. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen in die Geschichte Nicaraguas zurückgreifen. Frauen sind sehr, sehr lange unterdrückt worden. In Nicaragua hat es zur Zeit der Diktatur durch den Somoza und seine Vorgänger, seine Vorfamilie, also einen unglaublich starken Machismus gegeben. Der Mann ist der Herr im Haus, er geht nichts drüber und die Frauen sind unterdrückt worden, durften das Haus nicht verlassen, haben aber geschuftet wie die Wahnsinnigen, denn die Männer waren ja Saisonarbeiter in den Plantagen. Die Frauen sind zu Hause geblieben und haben die Doppelung einfach belassen. Und durch diese Unterdrückung gingen sie nicht in die Schule, haben keinen eigenen Beruf, sondern waren nur einfach in der Kleinlandwirtschaft und haben Kinder erzogen und gewickelt. Ja, auf jeden Fall hatten sie keine Ahnung von ihren Rechten. Und wir haben uns heute gerade früher darüber unterhalten, während der Revolution waren es ja Frauen, die gebildet waren, weil die Oberschicht hat schon die Töchter auch zum Studieren geschickt, ja, nach Europa und so. Aber war die Emanzipation der Frau, die Gleichstellung immer untergeordnet den revolutionären Zielen?
Die Frauenrechte als Nebenwiderspruch, wie das früher in marxistischen Kreisen üblich war.
Und erst durch die autonomen Frauenbewegungen, die auch zum Teil von europäischen Entwicklungshelferinnen sicher auch geschaffen worden sind, hat es dann eben ein Selbstbewusstsein unter den Frauen gegeben. Und dann eben aber auch die Erkenntnis, wir haben zwar durch die Verfassung jetzt die Gleichstellung der Frau gesellschaftlich, rechtlich auf dem Papier, aber die Frauen haben keine Ahnung davon. Ja? Und daher dann eben Rechtsberatung, psychologische Beratung, Frauen wacht auf, wisst ihr, wie ihr zu Hause behandelt werdet, wisst ihr, was eure Rechte sind, habt ihr Mut, sie durchzusetzen, habt ihr Mut, eure Scheidung, bei einer Scheidung wirklich klare Eigentumsverhältnisse zu schaffen und so weiter und die Kinderbetreuung das richtig anzugehen. Deswegen Rechtsberatung durch Miriam, durch die Juristinnen von Miriam in vielen Teilen des Landes, in richtigen Rechtskursen oder eben da Beratung in schwierigen Fällen und psychologische Beratung dort, wo die Frauen schon traumatisiert waren von der sexuellen Ausbeutung, von der Gewalt in der Familie. Zugleich aber auch sind die Kinder in diese Kurse geschickt worden und auch in die psychologischen Beratungen. Und es hat, ich weiß nicht ob heute, aber zeitlang habe ich das gelesen in den Nachrichten, die Männer, die Täter, Kurse angeboten bekommen. Das ist natürlich was anderes. Ne? Wir haben das in Graz auch. Ich kann mich erinnern, mit dem Wegweiserecht hat es dann eine Einrichtung für Männer bekommen, die psychisch einmal damit fertig werden mussten. Und das ist ja eine sehr vernünftige Idee. Die Männer sind ja auch noch auf der Straße. Ne? Und dann habe ich gehört, in der schwarz-blauen Regierung ist einmal das kurz, wolltest du das abschaffen?
Es gibt
die Männerberatung wieder.
Der Haupt hat das einmal eingeführt.
Ja. Und dann hat es wieder gegeben. Ja, also das ist sehr modern. Sehr, sehr vorbildlich, sehr modern. Und mittlerweile, Sie sehen da eine dieser Absolventinnen des Studiums, die reitet, ist Juristin, reitet mit dem Pferd in die hintersten Dörfer im Norden Nicaraguas. Und er gibt Rechtsberatungskurse.
Ja, da kann man nur mit dem Pferd hin.
Dann hat man auch die Polizei eingeschult, weil die Polizei, am Anfang, wie ich dort war, habe ich das verfolgt, grundsätzlich hat eine Frau auch im Vergewaltigungsstreit nie Recht bekommen vor Gericht. Es war eine Sensation in der nicaraguanischen Rechtsprechung, wie eine ehemalige Stipendiatin als Rechtsanwältin vor Gericht ein Verfahren für die Frau gewonnen hat. Aber nicht in innerfamiliärer Gewalt, sondern Vergewaltigung an der Bushaltestelle.
Was jetzt?
Aggression. Ja. Ich habe das ein paar Mal erzählt, aber so war das. Und also die Polizei hat zunächst nur mal den Männern Recht gegeben. Ihr werdet schon Schuld gehabt, und ihr werdet schlecht gekocht haben oder was für die Frauen angestellt haben, was ihr Frauen halt immer anstellt. Oder Schlechtes halt, ja.
Rock zu kurz,
ihr habt die Männer eh verführt, ja. Und erst dann im Laufe der Zeit hat es in diesen Polizeistationen Frauenberatungen gegeben und Frauenbeauftragte. Ja, auch das Militär ist geschult worden in Fragen der Frauenrechte. Und dann hat es ihm eine große Kampagne gegeben, ausgehend von dieser Schule in Estelí, wo sie via Fernsehen, Radio und so weiter gesagt haben, es ist unsere Pflicht. Sexuelle Gewalt ist eine Realität in unserem Land. Es ist unser Recht und es ist unsere Pflicht, das anzuklagen. Und damit ist eine ganz große Bewusstseinsbildungswelle mal gegangen. Wie gesagt, das war das letzte neue Projekt von unserem wirklich alt eingeführten Miriam-Stipendienplan. Aber auch zum Teil toll, weil das nach Guatemala übergeschwappt ist. Dort die indigenen Frauen vor allen Dingen berücksichtigt worden sind bei den Stipendien. Es sind am Land, meine letzten Zahlen waren 98% der Frauen auf dem Land unter den indigenen Frauen Analphabetinnen. Das muss man sich mal so, ja, die Liebe zergehen lassen. Ja, und Das sind also ganz wichtige Schritte. Diese Frauen sind also Vermittlerinnen einer neuen Kultur, auch in der Frauenbewegung, muss man ehrlich sagen. Es ist wirklich fantastisch. Mittlerweile beraten sie auch die sogenannten sexuellen Opfer auf der Straße, junge Mädchen, die entführt werden und als Sexdamen nach Europa verschleppt werden oder als Organspenderinnen irgendwo in amerikanischen Kliniken, die beraten sie auch. Also es gibt ja genug Mädchen, die auf der Straße leben, die von zu Hause ausgestoßen sind und die Opfer dieser Art von Entführung werden. Ja. Sexualprävention. Und ja?
Vielleicht darf man noch dazu sagen, ja, dass das ja in Europa sind wir ja auch nicht voll toll. Ne?
Ja.
In der Schweiz haben die Frauen das Wahlrecht in den frühen 70er Jahren bekommen. Die letzte Hexe ist in Polen 1810, das muss man sich mal vorstellen, 1810 verbrannt worden. Ne? Die letzte Hexe in Holland zum Beispiel 1610, also es sind 200 Jahre dazwischen. Also das muss man sich alles einmal vorstellen. Also so toll ist bei uns auch nicht.
Das heißt aber, dieses Miriam, das ist Ihr Hauptprojekt sozusagen?
Ja, eines.
Ja. Und auch wenn Sie Projekte machen, es geht meistens eigentlich um Frauenrechte und so sozusagen?
Ja.
Eigentlich, oder haben Sie
wir haben auch in Afrika haben wir ein Schulprojekt, das sich hauptsächlich um Mädchen kümmert, okay, weil halt dort immer die Familie spart zusammen und der Bursch darf was lernen und die anderen dürfen schöpfen. Und dass man das umdreht, haben wir in Burkina Faso eine Schule, da können bis zu 300 Mädchen. Das kostet ja uns auch nicht so viel, weil wir zahlen für ein Stipendium, für ein Mädchen ein ganzes Jahr, zahlen wir
70
Euro. Damit kann ein Mädchen ein ganzes Jahr in die Schule gehen. Ne?
Das ist gut investiert.
Ja. Und wichtig ist auch, dass wir die alle persönlich kennen. Also wir schicken denen nicht anonym irgendein Geld, sondern der Burkina Faso, der kommt alle ein, zwei Jahre nach Graz, hat in Graz studiert und kennt uns persönlich.
Aber wichtig ist in unseren Projekten oder gerade in Afrika an dem, dass die Entscheidungsprozesse, was ist gut für uns, ja? Was wollen wir eigentlich, was wollen wir erreichen und nicht der Europäer.
Ja.
Und erst wenn ich mir sicher bin über das Ziel, dann gehe ich und gehe um mein Geld ansuchen. Das ist der Weg.
Und dann, Sie sagen nicht, ihr müsst das und jenes machen, sondern sagen, wir wollen das machen und
genau. Ja.
Und dann geht es auch immer darum, dass irgendwann einmal das Projekt ja auch selbstständig werden soll. Also mit landwirtschaftlichen Projekten ist es ja so, wenn die Ernährungssicherheit einmal gegeben ist, der Markt da ist und Leute landwirtschaftliche Produkte aus dem eigenen Hinterland kaufen, ist ja, und der Bauer davon leben kann einigermaßen, ist okay. Ne? So. Und bei dem wird es wohl immer damit zusammenhängen, kann die Frau, kann der Staat diese Projekte unterstützen oder ist es ausländische Hilfe? Und in dem Fall ist es noch viel ausländische Hilfe, das ist ganz klar.
Ja, und vielleicht soll man noch dazu sagen, dass wir versuchen, dass unser Geld nicht irgendwo versickert.
Ja.
Weil es gibt ja auch eine starke kritische Literatur zur Entwicklungshilfe. Ich erinnere da was ich an den Easterly und die Dombisa Mayo. Aber auch die sagen, wenn eine Gruppe einer anderen Gruppe im Staat hilft, dann ist das okay. Nur darf man nicht das irgendwo dem Staat vor die Füße werfen, weil die kaufen sich dann Flugzeuge oder irgendwas. Ne? Aber wir haben eine relativ gute Kontrolle über das, was wir spenden, also was wir zahlen, dass da was zurückkommt. Kann man sagen.
Kriegen wir zwar staatliche Gelder über den Beirat des Landes Steiermark, aber wir geben die oder wir zahlen die Gelder direkt an unsere Projektpartner. Sie müssen Rechenschaft darüber ablegen, über die Gelder, die sie vom Land erhalten haben. Das ist Steuergeld und das finde ich auch total in Ordnung. Ja. Aber sie kriegen es von uns. Und es wird nicht an eine staatliche Stelle überwiesen, sondern direkt an den Projektpartner.
Mit was für Problemen und Herausforderungen sind Sie bei Ihrer täglichen Arbeit konfrontiert? Für was für Problemen stehen Sie da?
Also ich kann es von unserer Kassierin berichten, wenn, das ist ganz mühsam, wenn du Überweisungen tätigst ins Ausland, also ins ferne Mittelamerika, funktioniert das auf einer für mich völlig undurchschaubaren Basis, nämlich wir zahlen einmal einen Betrag, okay, als Überweiser. Und wenn das Geld ankommt in Nicaragua oder wo auch immer und unser Projektpartner geht auf die Bank, dann muss er noch einmal zahlen. Und zwar oft einen wesentlich höheren Betrag, als wir bezahlt haben für die Überweisung. Also das, und diese Beträge oder diese Sätze, die können von Vierteljahr zu Vierteljahr schwanken. Also das ist, da gibt es überhaupt keine Regeln dafür.
Dann gibt es noch ein Problemkreis, der uns anzipft. Das ist, damit man die Spenden absetzen kann, braucht man ein Prüfvermerk einer Wirtschaftsprüfungskanzlei. Und wir haben ein Jahresbudget von 10.000 Euro. Und dieser Stempel, also die Prüfung durch eine Wirtschaftskanzlei würde kosten 1.500 Euro. Das sind ja schon einmal, das ist ja schon wieder ein ganzes Projekt. Also das schmeißen wir sicher nicht raus. Und unsere Gruppe hat schon dem Finanzministerium geschrieben, dass es, und haben vorgeschlagen, dass es gibt ja so viele Rechnungshöfe. Grazer Rechnungshof, Steirischen Rechnungshof, Bundesrechnungshof, die könnten einmal unsere Buchhaltung anschauen und uns auch einen Stempel geben. Aber leider haben wir keine Antwort erhalten, weil die haben Wichtigeres zu tun, als die EVG zu fördern. Aber wir werden nicht locker lassen und werden versuchen.
Das ist ein grundsätzliches demokratisches Problem.
Das würden nehmen, die man aber nicht zahlen wollen. Und das ist eine Diskriminierung der kleinen NGOs. Weil Ärzte an der Grenze oder Amnesty International, denen ist das wurscht. 1.500 Euro ist nichts. Aber für uns sind 1.500 Euro viel.
Aber ich habe Projekte, in deren haben wir auch zum Teil Schwierigkeiten. Also wir haben jetzt in Afrika in Tansania ein Milchverarbeitungsprojekt gehabt, haben voriges Jahr unter vielen Mühen eigentlich einen Milchkühlapparat gekauft, also das Geld aufgetrieben, sie haben es unten gekauft, wird mit Starkstrom betrieben, wurde in Kenia gekauft, größte Transport- und Zollschwierigkeiten über die Grenze nach Tansania, hat Wochen und Monate gedauert. Und wie der endlich da stand und in Betrieb genommen werden sollte, bricht das zweitgrößte Kraftwerk aus Tansania zusammen. Der Staat ist hilflos, er kann das nicht reparieren, nicht sofort. Und in dieser Bezirkshauptstadt, wo das ganze, unser Projekt angesiedelt ist, haben die jeden zweiten Tag überhaupt keinen Strom. Überhaupt keinen Strom. Jetzt geht das mit Starkstrom, das heißt, wir können zum Beispiel keine Photovoltaikanlage für die bauen. Jetzt haben die einen Dieselaggregaten angeschafft, damit sie das betreiben können, was natürlich wieder zusätzliche unnütze Kosten verursacht. Das sind also so Probleme, die sind handfest im Land, nicht?
Und man kann auch schwer sagen, ja gut, dann nehmt Solarmodule, das ist zu teuer noch.
Es ist sowieso immer bewusst sein, dass es Probleme, immer irgendwo Probleme gibt. Man kann nicht in ein Projekt reingehen und sagen, und es läuft jetzt so hundertprozentig. Auf das muss man vorbereitet sein, dass es auch in diesen Staaten Probleme geben könnte. Es kann ja auch politisch was gesehen, was weiß ich. Es gibt einen Umsturz von der Regierung. Nichts kann man voraussagen. Aber das sollte dann nicht hindern, die Arbeit zu machen.
Was war ausschlaggebend oder welches Problem war ausschlaggebend für die Gründung der EVG dann?
Also das Problem, Soweit ich das aus unserem Thesenpapier herausgelesen habe und auch aus den Diskussionen noch weiß, ist ja schon über 30 Jahre her. Zuerst gab es den kritischen Konsum. Eine Bewegung, eine kleine, die das alltägliche Konsumverhalten hinterfragt hat, damals schon, wo man gedacht hat, ja, alles ist möglich und es wächst immer weiter und allen geht's gut. Nein, so war das nicht. Es hat damals schon sehr kritische Geister gegeben. Und aus dem heraus hat sich dann auch, ich weiß nicht, durch den Peter Britz, einen der Gründer der Gruppe, hat sich dann auch so ein Bezug zur dritten Welt hergestellt.
Und wir haben damals
wahrscheinlich auch in Bezug auf Ressourcen und den kolonialen Status und die Freiheitsbewegungen in diesen Ländern.
Leiter vom Afroasiatischen Institut um die Zeit.
Ja, der hat sich sehr damit auseinandergesetzt. Und vor allem die Strukturen in den afrikanischen Staaten. Und da sind ja die ganzen Kolonien mehr oder weniger befreit worden. Was nachher gekommen ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber jedenfalls gab es diese großen Freiheitsbewegungen, ja, die durchaus mit unseren Vorstellungen von einer besseren Welt übereingestimmt haben. Ja. Und irgendwie habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen zurückgeben, was wir ihnen genommen haben bis dorthin. Mittlerweile haben wir noch mehr genommen, als wir ihnen jemals zurückgegeben haben. Das muss man auch sagen, wir alle.
Ja, wobei wir also wir haben inzwischen auch in unserem Wahlprospekt ein bisschen eine Relativierung drinnen, indem wir gesagt haben, inzwischen sind die dortigen Eliten an die Stelle der früheren Ausbeuter aus Europa getreten. Ne? Weil die leben ja auch nicht so schlecht. Die dortigen Eliten, die leisten sie alles, Privatflugzeuge, Paläste und alles, und beuten ihr Volk aus. Also die sind erfolgreich in die Fußstapfen unserer Ahnen getreten. Das haben sie schnell gelernt, wie das geht.
Aufbruchszeiten und in diesen revolutionären Zeiten kann man durchaus sagen, wenn man Kenia und Tansania, damals noch Tanganyika, betrachtet. Mit Nyerere und Kenyatta. Ja, die zwei großen Staatsmänner, die einfach durchaus Visionen und Vorstellungen gehabt haben, wie ihre Demokratien ausschauen sollten. Das war für uns natürlich auch sehr beeindruckend.
Projekte sind dort gut, wo bereits befreite Länder sind, also die Revolutionen oder Befreiungskriege hinter sich haben und nicht also Diktatoren, die wollten wir nicht unterstützen. Und so hat sich immer das eine nach dem anderen ergeben. Tansania ist damals befreit worden, der Nyerere war damals der erste Staatspräsident, dann war Kenia, dann war natürlich in Nicaragua die Revolution und dann sind wir erst eingestiegen und so ging das. Ne? Und allzu lange. Es waren ja damals irrsinnig viele Befreiungsbewegungen unterwegs, allgemein. Ne?
Frauenrechte beschränkt oder haben Sie andere Projektfokus gehabt?
Eben diese Landwirtschaftsprojekte, dann Bildungsprojekte allgemeiner Art, was haben wir noch für Projekte wieder?
Also wir haben für unsere Projekte Kriterien erarbeitet. Und diese Kriterien werden auf alle Projekte angelegt. Und das ist zum Beispiel Projekte, die der Bekämpfung der ländlichen und städtischen Armut dienen. Projekte, die der Umweltzerstörung entgegenwirken. Projekte, die der Alphabetisierung und der weiterführenden Bildung dienen. Projekte, die auf die kulturelle Identität und auf vorhandene Traditionen der Zielgruppe Rücksicht nehmen und so weiter. Projekte, die Frauengruppen unterstützen, die für ihre soziale, wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit arbeiten. Und Projekte, die Kinderarbeit zurückdrängen oder Projekte, die überhaupt keine Kinderarbeit erlauben mittlerweile. Der Satz, den muss ich ausbessern. Ja, eindeutig.
Und auch, das ist immer so schön zu sagen, wir wir sind gegen Kinderarbeit, aber da leben ganze Familien davon, dass die Kinder dort die Teppiche knüpfen und das ist ganz schwierig.
Sie haben schon, ihr habt sie schon.
Haben wir schon, danke.
Vor allem am Land, wo Kinder allen einfach bei der Feldarbeit mithelfen, ja, tut es schwer, etwas zu verurteilen. Solange sie in die Schule gehen können, solange sie die Möglichkeit haben, trotzdem ihre Aufgaben zu machen und auch die Möglichkeit haben, zu spielen. Wenn im Sommer einfach Arbeit anfällt bei den Bauern, das war in Europa ja auch nicht anders, haben einfach die Kinder am Feld, was sie machen haben können, mitgearbeitet und auch durchaus in der Küche. Die Zehnjährigen haben halt dann abgewaschen oder was daheim, was kein Problem ist. Ja,
es aber geht auch um die Kinderarbeit, die gewerbliche in Fabriken.
16 Stunden unterschrieben und keine Bezahlung.
Oder aber auf den Müll halten, den Müll aussortieren. Ne? Das ist ja katastrophal.
Es gibt schon Arbeiten, wo Kinder mit tun und wo Kinder eigentlich durchaus auch etwas lernen.
Das ist sicher.
Unter Umständen einen auch verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, ja, solidarisches Verhalten untereinander. Also schlecht ist Arbeit in dem Sinne.
Seid ihr Erstsemestrige oder habt ihr
Erstsemestrige?
In den Global Studies.
Wie ist es gekommen, dass ihr euch dafür entschieden habt? Was war die Intention?
Interesse und auch Neugierde wahrscheinlich irgendwie ein bisschen. Also,
ja, aber was ist eure Neugierde geweckt?
Vielleicht die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Vielleicht ist es so irgendwie.
Ja. Zu verstehen, warum ist die Welt so, wie sie ist und warum einfach die großen Zusammenhänge und was kann man dagegen tun, wie kann man helfen.
Danke. Danke. Ja.
Fairtrade-Wochen 2011. Im Rahmen der Fairtrade-Wochen 2011 finden im Oktober quer durch die Steiermark Veranstaltungen statt zu den diversen Themen der Entwicklungszusammenarbeit. Sarah Ingram und Elsa Wolfbauer für Missio.
Wir sind jetzt beim Stand von Missio, sehe ich, und Sie betreiben, habe ich gesehen, ein Radio in Nicaragua. Und jetzt wollte ich Sie bitten, wenn Sie sich kurz vorstellen und Ihr Projekt erzählen. Maybe I say also in English a few words, maybe you introduce your project and please tell us your name and how the people are involved, and we now switch from German, English, Spanish, multilingual.
Bien, buenas tardes, yo soy Sara Ingram y vengo de Nicaragua. Este día estamos presentando proyectos que son apoyados por Missio en Nicaragua, como es una emisora radial solo manejada por niños y jóvenes. No hay adultos trabajando en la radio. La programación todo el día está hecha por niños y jóvenes, incluso los controles, incluso las entrevistas. Esta es una iniciativa muy bonita porque la radio es muy importante en el país. Hay muchas comunidades rurales del campo donde la gente no tiene televisor, hasta casos en que no hay energía eléctrica, pero todas las familias tienen una radio. Entonces, cualquier aviso es a través de la radio. Los muchachos ocupan mucho la radio para hacer programas educativos, programas de entretenimiento, pero programas también alertando a los jóvenes sobre la prevención de la violencia. Pues Nicaragua es un lugar de mucha pobreza y en los últimos años mucha delincuencia. Entonces hay que ayudarse. Y cuando el programa es atendido por jóvenes, atrae más jóvenes hacia la información.
Jetzt versuchen wir es zu übersetzen.
Ja. Es gibt in Nicaragua im Gebirge eine Radiostation, die nur von Kindern und Jugendlichen betrieben wird. Alles machen die Jugendlichen. Die Sendungen den ganzen Tag, die Kontrolle, die Interviews, alles wird von Jugendlichen gemacht. Deshalb werden diese Sendungen auch von Jugendlichen sehr gern gehört, weil Jugendliche sich freuen, dass sie von ihresgleichen gemacht werden. Die Situation ist die, dass in den Bergen es im Allgemeinen keine Elektrizität gibt, auch keine Fernseher, praktisch nichts, aber jede Familie hat ein Radio. Und so werden die wesentlichen Nachrichten übers Radio verbreitet und deshalb hat auch dieses Radio der Jugendlichen besondere Bedeutung. Die Jugendlichen unterhalten die anderen natürlich durch die Musik, durch unterhaltende Sendungen, aber es wird auch über die Probleme gesprochen, zum Beispiel über die Probleme der Bildung, wenn es in manchen Gegenden gar keine Schulen gibt zum Beispiel, oder auch über die Probleme der Gewalt, also Gewaltprävention ist ein großes Thema. Es gibt auch dort viele Delinquenten, es gibt auch Gewalt gegen Kinder. Einerseits die manuelle Gewalt, die physische Gewalt, andererseits durchaus auch Missbrauch. Und solche Dinge kommen eben zur Sprache, die echten Probleme kommen zur Sprache.
Und wie kommen Sie zu den Kindern? Also ich habe gehört, es ist ein Radio nur gemacht von Kindern. Und für Kinder oder für Erwachsene auch?
Es ist ein Radio para, nur solo para niños o también para los adultos.
Los programas son para adultos también, porque los adultos muchas veces necesitan saber cómo piensan los niños, cómo piensan los jóvenes para llevarse mejor. Pienso yo que el adulto debe hacer un doble esfuerzo para entender a los jóvenes, porque ellos ya saben el porqué de la actitud de los jóvenes, mientras que los jóvenes no han vivido suficiente, entonces es un poco más difícil comunicarse con un adulto. No, ja, no sé si me entiende, pero...
Ja, die Erwachsenen hören dieses Radio sehr wohl. Sie wollen ja auch wissen, wie es den Jugendlichen und den Kindern geht. Und es ist für die Kinder oft schwierig, sich mit den Erwachsenen in Verbindung zu setzen, wenn sie etwas brauchen. Und übers Radio werden sie über die laufenden Probleme und Gefahren informiert.
Y el otro proyecto apoyado por Micio es de las escuelas, que es un proyecto muy bonito porque a pesar que en Nicaragua la educación es gratis, aún hacen falta muchas escuelas. Aún hay niños que quedan sin ir a estudiar por falta de una escuela.
Das andere Projekt, das Missio unterstützt, ist ein Schulprojekt. Die Schule ist zwar gratis, es gibt auch Schulpflicht in Nicaragua, aber viele Kinder können einfach nicht in die Schule gehen, da gibt es keine Möglichkeit. Und so ist es wichtig, dass eben gerade diese Sache, das Bildungsprojekt unterstützt wird.
Gibt es auch die Möglichkeit, die Bildung übers Radio zu machen?
Hay también la posibilidad de hacer educación por los estudios por la radio.
Hasta el momento no, hasta el momento no.
Im Augenblick nicht.
Pero sí buscamos más alternativas y en mi iglesia hay un grupo de jóvenes entre 15 y 23 años que son voluntarios para los fines de semana enseñar a leer y escribir a un grupo de niños que no van a clases.
Aber man sucht nach Alternativen. Zum Beispiel in der Kirche, in der Sarah mitarbeitet, gibt es eine Gruppe von jungen Leuten, so zwischen 15 und 23 Jahren, die am Wochenende in die Gegenden gehen, wo Kinder wohnen, die nicht in die Schule gehen können, und ihnen eben am Wochenende Lesen und Schreiben beibringen. Vollkommen volontär, vollkommen freiwillig.
Und wie können wir uns die Situation vor Ort vorstellen? Das ist ein kleines Dorf in den Bergen Nicaraguas.
Como podemos imaginarnos la situación? Es un pequeño, una pequeña aldea en las montañas o no?
Bueno, el problema de la educación es más que todo en las comunidades pequeñas, no tanto en las ciudades.
Die problematische Situation gibt es in allen ländlichen Gebieten.
Por ejemplo, en mi ciudad, Bluefields, es una población de unos 60.000 habitantes. Tenemos muchas escuelas y
las escuelas son utilizadas dos veces en el día. En la mañana un grupo de niños, en la tarde otro grupo de niños, y aún así tenemos más niños que no logran un cupo en la escuela.
In der Stadt Bluefields zum Beispiel gibt es durchaus viele Schulen, aber trotzdem noch zu wenig. Und da wird zum Beispiel so organisiert, dass am Vormittag eine Gruppe von Schülern kommt und am Nachmittag eine andere Gruppe von Schülern, sodass ein Schulgebäude den ganzen Tag ausgenutzt wird, so gut wie nur möglich.
Und weil Sie gesagt haben, es gibt überhaupt im ländlichen Gebiet große Probleme mit der Bildung. Warum kommen die Kinder nicht zur Bildung? Was sind die Gründe?
En las aldeas campesinas hay grandes problemas con la educación en escuelas. ¿Por qué los niños no pueden visitar una escuela?
Bien, hay varias razones, pero una muy importante es que Nicaragua es un país muy pobre y los niños aprenden desde pequeños que tienen que ayudar a su familia de alguna manera. Entonces, muchas veces estos niños trabajan desde pequeños en actividades apoyando a sus familias. Puede ser como vendedores, puede ser ayudando en la pesca, pero no en trabajos oficiales.
Nicaragua es un sehr armes Land und die Kinder lernen von klein auf, dass sie ihre Familie unterstützen müssen, indem sie mitarbeiten. Nicht mit offizieller Arbeit, die ist nämlich verboten, aber in der Familie. Und zum Beispiel bäckt die Mutter Tortillas oder Brot und die Kinder gehen auf die Straße und verkaufen das. Ja? Oder zum Beispiel helfen sie beim Fischen. Solche Arbeiten in der Familie können sie machen, aber die haben dann auch eben keine Zeit, in die Schule zu gehen. Am Wochenende kommen aber die Volontäre, nicht?
Aún así tenemos niños que se acostumbran a no ir a la escuela y es un poquito más difícil enseñarles a ellos porque pierden el interés.
Es ist oft sehr schwierig, Kinder zu unterrichten, die sich nicht daran gewöhnt haben, in die Schule zu gehen. Die verlieren manchmal das Interesse.
Das beginnt beim Stillsitzen wahrscheinlich.
Esto empieza la necesidad de ceder tranquilo.
¿De ceder?
De ceder tranquilo, de no correr, pero ceder a una mesa.
Sí. I think it's the problem also with discipline and it's different to their daily life.
Como quitarse a un lugar.
Cuesta más, claro.
Ja, klar, ist schwierig.
Und wie kommt es jetzt zu Ihrer Zusammenarbeit, Nicaragua, Österreich?
Zur Zusammenarbeit, ja. Wir sind an dem Stand von Missio. Missio ist eine österreichische Organisation. Missio Österreich gibt es und hier ist Missio Steiermark. Jedes Bundesland hat sein Departement von Missio. Und Missio unterstützt jedes Jahr ein anderes Land. Also jedes Jahr ist ein anderes Land Schwerpunktland. Und das sind schon sehr häufig Jugendprojekte, die da gemacht werden. Und zum Beispiel diese Sachen, die wir da verkaufen, die Ashanti-Nüsse und Schokolade, die sind fair trade, also fair gehandelt einmal. Und was jetzt dann abfällt noch an Gewinn, das wandert nach Nicaragua. Diese Sachen werden dann auch von Kindern nach Messen, nach Sonntagsmessen in Pfarren verkauft oder in Schulen, so sagt der Kurt schon gesagt. Es wird in der Schule Schokolade verkaufen, ja, also und auch was eben sonst reinkommt, das dient eben heuer der Förderung der Kinder von Nicaragua. Es ist jedes Jahr ein anderes Land. Voriges Jahr waren es die Minenopfer von Kambodscha, auch wieder vor allem die Kinder. Das wechselt jedes Jahr. Und Sarah ist unser Gast aus Nicaragua und ich, ja, ich bin befreundet mit den Leuten von Missio und bin eben gerufen worden als Übersetzerin. Mhm. Ja, was aber mich sehr freut.
Genau, die Frage war auch, wie haben Sie sich so gefunden für die Zusammenarbeit des Projekts? Ist Sarah auf Sie zugekommen in Nicaragua?
Nein.
Da gibt es in Nicaragua
eine
Connection?
Ich bin verbunden mit Peru und habe da auch eine Hilfsorganisation. Aber ich bin überhaupt befreundet mit Missio und Sarah ist eingeladen worden von der Zentrale, von Missio Austria, mhm, und macht eine Reise durch Österreich, okay, ja, an verschiedenen Stationen. Mhm. Okay. Ja, also wir zwei haben uns hier kennengelernt. Okay.
Und Sarah, Sie sind Lehrerin auch und haben dieses Radioprojekt mit aufgebaut.
Er ist Maestra. Er participas al proyecto de la radio o no?
No, yo soy contadora, yo trabajo en una oficina, pero todo mi tiempo libre es en apoyo a actividades de la iglesia. Y
ich arbeite unter der Woche in einem Büro und meine ganze Freizeit widme ich der Arbeit in der Kirche.
Trabajo voluntario, me encanta.
Als Volontärin. In der Kirche arbeite ich als Volontärin.
Con niños y con adultos y con ancianos.
Mit Kindern, Erwachsenen und mit alten Leuten arbeitet sie.
Und damit wir uns vielleicht die Gemeinschaft vorstellen können, das ist eine Gruppe engagierter Erwachsener, die verschiedene Problemfelder versucht zu lösen, wie Bildung. Gewalt ist immer ein großes Thema, vor allem von Männern in den Familien. Auch Machismo war ein Thema. Und da wollte ich fragen, ob das so die großen Themen sind für Sie in der Gruppe.
Es ist ein Grupo de adultos que se encargan con los problemas que tiene la gente.
¿El grupo de la iglesia?
Un grupo de la iglesia.
Bien, hay un grupo de oración, nos reunimos todos los martes, pero no es solo para hacer oración, sino que visitamos enfermos y les llevamos algo de alimentos y también visitamos a los presos en la cárcel, llevándoles algo de aseo personal. Son varios trabajos en uno. También está la visita a los enfermos con los niños. Trabajo con niños todos los sábados en la tarde.
Ja, jeden Dienstag organisiert die Sarah eine Gebetsstunde. Aber das ist nicht nur dafür da, dass miteinander gebetet wird, sondern dann geht man hinaus und besucht Kranke, besucht alte Leute, geht ins Gefängnis und besucht Gefangene, bringt immer etwas mit, vor allem was zum Essen. Oder man hilft auch, wenn jemand krank ist, die Kinder zu betreuen, also soziale Dienste in Gemeinschaft mit der Kirche. Mhm. Ja.
Das heißt, es wird so die soziale, die Solidarität in den Dorfgemeinschaften gestärkt.
Se apoya la solidaridad. Tú estás apoyando la solidaridad con los tuyos.
Claro, de eso se trata, de que estamos llamados a servir, no importa dónde estemos. Estamos llamados a servir y servir es solidaridad.
Tenemos manos.
In English.
Wir haben Hände, um zu dienen.
Okay.
Das ist auch meine Meinung. Es ist auch meine Opinion, que yo tengo manos para servir.
Ja. Alles Gute für die Arbeit.
Muchas gracias.
Gracias.
Buena para el trabajo.
Daniela Paminger, Katastrophen- und Auslandshilfe der Caritas.
Okay. Wir sind gerade gelandet beim Stand der Caritas Auslandshilfe, wie unschwer zu erkennen ist. Ne? Was kennt ihr von der Caritas überhaupt? Wisst ihr irgendwelche Geschichten, die wir machen? Ja, genau.
Kleidersammlung,
genau. Da gibt es immer diese großen Container zum Beispiel. Schuhgau, ja.
Ja.
Das fällt da alles gleich mit ein. Aha. Wisst ihr sonst noch irgendwas, was die Caritas macht?
Nicht.
Okay.
Krisengebiete haben.
Ja, genau. Danke, eine gute Überleitung. Was wir immer mal wieder machen, ist, wenn so ganz große Katastrophen sind, dass wir dann hingehen und Katastrophenhilfe machen. Das war eben in Haiti so, da war vor eineinhalb Jahren ungefähr, könnt ihr euch an dieses Erdbeben erinnern, 12. Jänner 2010. Man hat dann so diese ganzen Fotos gesehen, wo die Häuser so ineinander geklappt sind und so weiter. Was glaubst du, was ist denn am wichtigsten, wenn so eine Katastrophe war, was brauchen die Leute am dringendsten sofort? Nahrung, Wasser. Sofort brauchen sie kein Geld. Also in Haiti war es so, dass zwei Wochen zum Beispiel die Banken alle zu waren, weil einfach entweder es war alles kaputt und so weiter. Unterkunft, ja?
Kleidung.
Irgendwas? Medikamente, genau. Das sind so die drei Hauptpunkte, das sind Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf und sowas wie medizinische Grundversorgung mehr am Anfang. Und das zieht sich dann weiter in sowas wie Wiederaufbau und Rehabilitation. Was die Caritas derzeit dort macht, ist eben ein Waisenhaus aufzubauen für 150 Meter, eine Schule für 1200 Kinder und ungefähr 400 Einfamilienhäuser. Was mit ein Problem in Haiti einfach ist, ist, schätzt mal, wie viele Leute ungefähr lesen und schreiben können.
Wenn überhaupt die Hälfte.
10%.
Nein, 4% wahrscheinlich.
Ich würde mir an der Kollegin ein bisschen umhängen. Okay. Also es sind ungefähr die Hälfte. Es sind ungefähr die Hälfte, die lesen und schreiben können. Die Frauen immer noch ein bisschen weniger, die Männer ein bisschen mehr. Wie viele sind sie in Österreich? Habt ihr Ahnung, wie viele Leute bei uns alphabetisiert sind?
Alle? Nein, es geht gar nicht. Weiß nicht. 8, 9, also über 90 sind wir sicher.
Über 90 sind wir sicher, genau. Also wir reden derzeit von 98%, die in Österreich alphabetisiert sind. Das können einerseits Leute sein, die aus dem Ausland zuziehen und einfach jetzt zum Beispiel daheim nie lesen, schreiben gelernt haben und bei uns es auch nicht mehr schaffen, weil sie zum Beispiel mit 14 Jahren kommen und mit 15 Jahren schon aus der Schulpflicht rausgefallen. Oder es sind Leute, die haben das gelernt und können es aber dann nicht mehr anwenden, weil sie es nie braucht haben zum Beispiel. Ja. Wie ist es bei uns mit Schulpflicht? Ja, genau. Wie schätzt ist es in Haiti?
Im Sorbanen?
Ich sage 4 Schulen, wahrscheinlich die ersten 2 Hauptschulen, oder so.
Es gibt rein theoretisch die Pflicht, das ist ganz gleich wie bei uns. Das heißt, es gibt die Pflicht, in die Schule zu gehen, auch 9 Jahre in die Schule zu gehen wie bei uns. Und man fängt auch mit 6 Jahren an zum Schulgehen. Aber es kontrolliert halt keiner. Was passiert bei uns, wenn bei uns wer nicht in die Schule geht? Zum Beispiel ein 8-Jähriger.
Wir werden wahrscheinlich irgendwer verständigt vom Staat oder so. Da geht nachschauen, was mit dem ist.
Da geht der nachschauen und dann passiert halt irgendwas. In Haiti ist halt der Unterschied, es geht einfach niemand nachschauen. Und es passiert genau gar nichts. Was passiert bei uns, wenn man Lehrer oder Lehrerin werden will? Was muss man da machen?
Ein Studium oder was?
Genau, oder eine dementsprechende Ausbildung. In Haiti, wie schätzt ihr es dort?
Da warst du lesen und schreiben können.
Ja. Sehr vereinfacht gesagt, ja. Wenn du jetzt sagst, du willst Lehrer werden und irgendwer schickt dir die Kinder und zahlt dir dafür, dann bist du Lehrer. Du brauchst überhaupt keine Abschlussprüfung, kein gar nichts. Genau, und man rechnet so, dass ungefähr ein Viertel von den Lehrenden, die in Haiti unterrichten, selber die Grundschule, also die neue, nie abgeschlossen haben. Von dem her weiß man dann, wie das Bildungsniveau ungefähr sein könnte. Habt ihr irgendwelche Fragen?
Was sind die Schwerpunktländer für jetzt Caritas, wenn Sie sagen, Lateinamerika ist jetzt momentan nicht so?
Also unsere Schwerpunktländer sind einerseits in Osteuropa, wo die Kollegin dafür zuständig ist, und Afrika.
Ich auch Prioritäten setzen. Ne?
Karin Mauser, Welthaus Graz.
Ihr seid hier beim Stand vom Welthaus. Ich weiß nicht, kennt ihr Welthaus? Waren Sie schon einmal beim Welthaus? Oder sagt euch der Name was? Wir haben schon mit dem Weltladen zu tun, aber wir sind freundschaftlich verbunden. Das Welthaus ist quasi die Selbstbesteuerungsstelle von der Diözese. Also alle, die Kirchenbeitrag zahlen, finanzieren uns mit und da sind wir sehr dankbar. Darüber hinaus finanzieren wir auch Projekte gemeinsam mit Land Steiermark, mit der EU, mit dem Staat. Aber wir sind auch sehr dankbar, wenn Leute unsere Projekte mit Spenden unterstützen, weil wie ihr euch denken könnt, der Kirchenbeitrag geht zurück, mit den Förderungen wird es immer schwieriger, alle müssen sparen, aber unsere Projektpartner brauchen unsere Hilfe trotzdem. Und wir haben hier exemplarisch drei Projekte vorgestellt. Das ist einmal unser Projekt in Argentinien, eines unserer Projekte in Guatemala und eines unserer Projekte in Brasilien. Und der Fokus von unseren Projekten ist immer die ländliche Entwicklung. Also unsere Projekte sind alle am Land. Wir schauen einfach, dass unsere Projektpartner vor Ort ein menschenwürdiges Leben am Land haben können. Jetzt kann man sich nicht so idyllisch vorstellen wie das Leben am Land bei uns, sondern dort ist es so, dass eben leider die Grundstücke immer weniger werden und der Großgrundbesitz immer größer wird. Und die Kleinbauern und die indigene Bevölkerung vor allem wird in ihren Rechten immer mehr und mehr eingeschränkt und sehr oft werden ihnen die Grundstücke abgeluchselt, sie werden von ihrem Land vertrieben. Zum Teil sterben in diesen Ländern Menschen wegen Land. Das kann man sich bei uns schon vorstellen, manchmal liegt bei uns Land brach oder wird wieder bewaldet, weil keiner das Land bewirtschaften will. Dort ist es lebensnotwendig. Und sie werden deswegen jetzt vor allem verstärkt vertrieben enteignet und so weiter, weil für die Agroindustrie ist Land jetzt wird immer wertvoller. Wir haben zum Beispiel in Argentinien werden große Flächen von Baumwolle angepflanzt, Zuckerrohr, aber auch Soja. Und zum Teil werden auch in diesen Ländern Pflanzen für die Produktion von Agrotreibstoff angebaut. Agrotreibstoff, habt ihr schon mal so gehört in der Form? Wir sagen einfach Agrotreibstoff, wir sagen nicht mehr Biodiesel oder Biosprit, weil mit Bio hat das nichts zu tun. Die Pflanzen, die dabei verwendet werden, sind zum Teil sogar gentechnisch verändert. Wir haben mit sehr viel Pestizideinsatz hochgezüchtet. Ja? Also hat mit Bio nichts zu tun. Wir finden es sehr gut, wenn man Altspeisefette für Sprit verwendet. Das ist ganz toll. Aber es ist eben nicht gut, wenn man dafür große Landflächen damit blockiert und die Menschen in diesen Ländern dann hungern müssen, weil sie ihre Länder verloren haben, nur damit wir was in den Tank bekommen. Und zusätzlich wird in diesen Ländern auch ganz viel Soja angebaut. Und wisst ihr, wofür Soja gebraucht wird?
Futtermittel,
genau. Natürlich auch für Sojamilch und Fleischersatzprodukte, das ist meistens aber eher aus biologischer Landwirtschaft und von hier. Aber für Futtermittel wird großflächig industriell Soja angebaut. Und dieser Soja ist sehr oft zum Großteil gentechnisch verändert noch dazu. Und dieses Futtermittel wird dann nach Europa, nach Österreich importiert und das bekommen wir dann unser Schweinderl zum Fressen. Und wer isst die Schweinderl? Wir, außer wir sind Vegetarier. Und somit haben wir über Umwege ohne dies bereits gentechnisch veränderte Nahrung. Und das ist eigentlich auch nicht okay. Und das schleicht sich so in unser Leben hinein. Und wir versuchen eben diesen Menschen zu helfen, dass sie mit rechtlichem Beistand und mit Organisationshilfe und so weiter, dass sie eben ihr Land behalten können und dass eben vor allem dieser Sojaanbau nicht noch weiter voranschreiten kann. Ist natürlich sehr schwierig, weil die Regierung da auch sehr dahinter steckt. Ja? Darüber hinaus haben wir im Welthaus eben noch weitere Projekte. Wir haben die Entwicklungspolitische Mediathek, wir haben gemeinsam mit Südwind die Fairtrade-Gemeinden, wo wir mittlerweile 26 Fairtrade-Gemeinden in der Steiermark haben. Eine davon ist die Fairtrade-Landeshauptstadt Graz, die vor ziemlich genau einem Jahr ernannt worden ist, wo wir uns sehr freuen. Und gemeinsam mit Südwind sind wir dabei, weitere Gemeinden zu animieren und zu begeistern, sich als Fairtrade-Gemeinde zu engagieren. Weil weltweit haben wir mittlerweile schon über 1000 Fairtrade-Gemeinden. Wir haben auch jetzt Gäste aus Argentinien da, die genau von dieser Problematik erzählen, wo ich euch erzählt habe jetzt gerade, wo es um Agroindustrie und Sojaanbau geht. Und da haben wir nächste Woche Mittwoch eine Veranstaltung, wo ich euch gleich herzlich einladen möchte, am 19. Oktober um 19 Uhr im Welthaus in der Kramstraße sind unsere Gäste aus Argentinien da und werden zum Thema Agroindustrie, Soja und was das alles mit uns zu tun hat, erzählen. Und das wird, glaube ich, sehr ganz toll werden. Da haben wir Medien, zu ca. 5000 Medien zu allen möglichen Themen, zum Thema Klimawandel, zum Thema Kinderarbeit, zum Thema Ernährung, Ernährungssicherung, zum Thema fairer Handel, alles Mögliche, wo ihr euch gerne informieren könnt. Manchmal muss man in der Schule irgendwie Projektarbeiten schreiben, wo wir gerne zur Verfügung stehen für Recherchearbeiten. Also einfach zugreifen. Das ist dieser Link, wo man online die Medien auch recherchieren kann.
Wir wissen ja, danke für euer Interesse.
Ja, gerne, bitte.
Nach diesem Bericht und den einleitenden Worten kann ich nur den Appell des letzten Jahres zum Fairtrade-Tag 2011 wiederholen. In Anbetracht des Engagements der entwicklungspolitischen Vereine, deren ehrenamtlicher Tätigkeit, muss den Entscheidungsträgerinnen des Landes klar sein, dass eine Mittelkürzung im entwicklungspolitischen und darüber hinaus im Sozialbereich untragbar für die Akteure im Feld ist und dass es massive Auswirkungen für die Betroffenen in den Zielländern der entwicklungspolitischen Initiativen haben wird. Insofern sei auf die Energie, den Enthusiasmus und das Durchhaltevermögen der Vereine und deren Akteure verwiesen, die seit Jahren sich bemühen, mit knapper werdenden Mitteln ihre Leistungen weiter vor Ort an den Mann, an die Frau und das Kind zu bringen. Sie hörten einen Rundgang durch den Fairtrade-Tag des Landes Steiermark 2011. Mehr Informationen zu den fairen Wochen, die im Oktober in der gesamten Steiermark stattfinden, finden Sie auf der Homepage von fairstyria.at. Gestaltung der Sendung: Walter Moser.